Hallo und herzlich willkommen. Warum sind die Japaner eigentlich zum Großteil so wahnsinnig schlank? Wenn man das googelt, dann kommt ganz viel darüber, wie gesund angeblich das Essen ist. Das kann es aber nicht sein. Ich war gerade da. Über das Essen in Japan und über viele andere Sachen haben wir uns in diesem Podcast unterhalten. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Schön, dich zu sehen, Magnus.
Ja, schön, dich zurückzuwissen. Und heute habe ich mehr oder weniger nichts zu sagen und du alles, weil du warst in Japan, ich noch nie.
Du warst tatsächlich noch nie in Japan?
Ich war tatsächlich noch nie in Japan. Leute gibt's.
Naja, ich habe gedacht, du bist ja ein Mann von Welt, ja, der sein Geld für sich und seine Partnerin ausgeben kann, weil für dich beruhigenderweise hast du keine Kinder, die was von dir wollen. Und du bist Kosmopolit, du hast schon viele Wissenschafts- und Forschungsreisen unternommen. Wie kann es sein, dass du noch nie in Japan warst? Hast du irgendwas gegen den Kaiser gesagt und hast eine Visasperre oder was ist da los?
Ich interessiere mich sogar für Japan. Also ich würde da gerne mal hin.
Ich empfehle es dir von
Herzen. Ja, eben, ja. Genau. Jetzt ist die erste Frage, warum denn?
Es gibt unglaublich viele Gründe. Vielleicht ein ganz pragmatischer. Der Yen steht für uns gerade sehr günstig. Also alle, die überlegen, nach Japan zu fahren, klar, der Flug ist nicht geschenkt. Hotels sind vergleichbar mit dem, was Hotels hier kosten. Also das heißt aber auch vergleichbar, man hat eine Spanne und kann sich also nach unten oder nach oben orientieren. Aber ansonsten ein, und wir werden bald zum Essen kommen, ein wirklich nobles Mittagessen. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise mit Getränken. Und die Hauptspeise ist dann eben so, dass da 5 oder 6 Kleinigkeiten auf dem Tisch sind. Eine Suppe, ein bisschen Fisch, ein bisschen Nudeln und so weiter und so fort. 15 Euro. Und zwar in einem noblen Restaurant mit Blick über Tokio. Und man kann auch für 3 Euro essen. Ja, und gut essen. Wenn es jemand schafft, ein schlechtes Restaurant in Japan zu finden, dann hätte ich gerne eine E-Mail. Ja, weil es ist uns nicht gelungen. Selbst wenn die Läden, wo wir eigentlich hin wollten, zu waren, nicht mehr existierten, wir einfach irgendwo reingegangen sind, war das Essen fantastisch. Und was dich freuen wird, es gibt viel Fisch. Also, mit der Ernährung. Und ich habe ja so ein bisschen in der Einleitung gesagt, warum gibt es eigentlich keine dicken Japaner? Ich habe wirklich in der ganzen Zeit, ich war also über 2 Wochen da, einen einzigen wirklich dicken Japaner gesehen, so auf der Straße. Ja. Und keine Ahnung, ob es bei ihm an der Ernährung lag oder ob er eine Stoffwechselstörung hat. Denn man denkt so, ach, die Japaner, ja, die essen Miso-Suppe und ein bisschen Sushi und das ist so gesund. Und das ist totaler Quatsch. Also erstmal werden in Japan unfassbare Mengen an Nudeln gegessen. Ja. Und zwar Nudeln auch teilweise oder oft getränkt in einer heftigen Sesamsoße. Das macht nicht schlank. Und dann eins so der Standardgerichte ist Tonkatsu oder Torikatsu. Und Katsu bedeutet einfach nur paniert, glaube ich. Und ein Tonkatsu ist im Prinzip also ein Wiener Schnitzel, was man dann aber nochmal in Streifen schneidet und auf die Nudeln legt, zum Beispiel. Und als Beilage zu paniertem Schnitzel mit Nudeln gibt es dann gerne auch nochmal eine Portion Reis, was ja auch an sich nicht einfach schlank machen würde. Und gleichzeitig ist es so, die Japaner trinken sehr gerne süße Getränke. Sehr gerne süße Getränke. Also der meiste Kaffee, der meiste Tee ist tatsächlich dort, wenn er konsumiert wird, gesüßt. Sie haben eine unfassbare Kultur an Bäckereien. Und damit meine ich jetzt nicht wirklich japanische Backwaren, sondern in der Regel ist das alles französisch inspiriert. Das heißt, du kriegst die besten Blätterteiggebäcke, die man sich vorstellen kann. Aber auch die sind nicht geeignet, um die schlanke Linie herzustellen. Deswegen eine wissenschaftlich wichtige Frage, warum sind nicht alle Japaner fett?
Gut, und jetzt wäre die erste Frage, um das zu beantworten. Essen die 3-mal täglich?
Also kulturell gesehen ja. Aber ich habe keine Ahnung, wann, was, wie. Ich kann dir sagen, ich war einmal bei einem traditionellen japanischen Frühstück. Normalerweise haben wir nicht gefrühstückt oder tatsächlich so europäisch-mäßig irgendwo einen Joghurt oder sowas gegessen. Ich war in einem relativ traditionellen Hotel, am Fuße des Fuji übrigens. Großartiges Erlebnis. Wir hatten auch tolle Sicht. Es war warm, 18 Grad. Ja. November ist wirklich eine tolle Reisezeit für Japan. Einmal beim traditionellen Frühstück. Das traditionelle Frühstück besteht erstmal aus wahrscheinlich 7 verschiedenen Sachen. Da gibt es also einiges, was so ein bisschen gesund ist, also eingelegt, so eingelegte Gemüse, so fermentiert, ja. Das ist natürlich toll. Dann gibt es aber natürlich Reis. Es gibt ein wunderbares Stück Fisch und da muss ich sagen, abgesehen davon, dass der Fisch dort natürlich super frisch ist, weil überall Meer ist und viel Binnengewässer, so einen Fisch habe ich noch nicht gegessen. Also dieser Fisch, der zerging im Mund wie Butter, schmeckte leicht süßlich. Und hatte, wie ich fand, so einen Hauch von Aroma einer Kernfrucht wie Pfirsich oder Aprikose. Aber nicht, dass das da eine Marmelade drauf geschmiert war. Das war einfach so eine Note, die der Fisch hatte. Also da kann ich mir vorstellen, dass, wie in Schweden auch, alle Kinder gerne Fisch essen, weil so einen Fisch habe ich außerhalb von Japan noch nie gegessen. Ja, zum Beispiel. Dann ist es aber so, da stehen dann so zwei kleine Stöfchen, da wird so eine Brennpaste angemacht. In dem einen brät dein Ei. Also kriegst du so eine Art Spiegelei, nur auf eine interessante Art zubereiten. In der anderen ist eine Brühe vorbereitet und das ist Shabu-Shabu. Zum Frühstück so eine Art Fondue. Also du hast eine Brühe, da legst du ganz viel Gemüse rein und am Ende dann auch noch ein schönes, dickes Stück Speck. Und das isst du dann alles. So, gleichzeitig gibt es auch noch ein bisschen Joghurt und es gab dann auch, für Europäer inspiriert, gab es auch noch eine kleine Portion Tomate und Mozzarella. Das ist, glaube ich, im normalen japanischen Frühstück nicht dabei und so weiter. Das ist ein Frühstück.
Ja, aber dieses Frühstück klingt auch so wie ein englisches Frühstück, ja? Also ohne den Fisch.
Das ist noch gesünder als das Englische, weil im Englischen ist mehr Wurst.
Ich wollte gerade sagen, also im Englischen ist es dann auch so Rührei und Schinken und Speck und Wurst und weiß ich nicht was und so. Nur die Engländer sehen dann auch so aus, nämlich richtig dick.
Viele, ja.
Irgendwie muss es ja einen Grund haben. Sind denn zumindest die Mahlzeiten, zum Beispiel im Gegensatz zu den amerikanischen, wenn du im Restaurant isst oder so, sind die Portionsgrößen kleiner?
Also im Gegensatz zu den amerikanischen Portionsgrößen sind sie kleiner, aber was sagt das auch schon? Ja, das ist so, als ob zu sagen, gibt es in Japan weniger Klimaanlagen als in den USA? Wahrscheinlich ja, obwohl es fast überall Klimaanlagen gibt. Also, die Portionsgrößen sind kleiner als in den USA. Sie sind nicht kleiner als in Deutschland oder in Großbritannien. Es sind wirklich ordentliche Portionen und nicht, weil ich als Europäer eine andere Portion bekomme. Sondern es ist schon, wenn man da drei Mahlzeiten am Tag isst, dann nimmt man ordentlich Kalorien zu sich. Vor allem natürlich, wenn, man muss das nicht machen, aber natürlich vor allem, wenn eine davon Nudeln mit Reis als Beilage und paniertem Schnitzel ist. Ach so, ich habe vergessen, da kommt eine ganz tolle Barbecue-Soße über das Schnitzel. Habe ich mir auch mitgebracht aus Japan. Ist aber sehr süß.
Wir haben jetzt zwei Probleme. Das eine Problem ist, alle Japaner sind offensichtlich sehr dick, weil die Ernährung es nahelegt.
Nein.
Und zweitens, sie sterben eines sehr frühen Todes. Was auch nicht stimmt, weil Japan ja zu den Ländern mit der höchsten durchschnittlichen Lebenserwartung gehört.
Das wusste ich gar nicht. Ist das so?
Ja, ja, ist so. Ja.
Also es klingt makaberer, als ich meine. Es geht nur um natürliche Tode, ne? Weil die haben ja leider auch eine sehr hohe Suizidrate.
Das ist wahr, aber die durchschnittliche Lebenserwartung, alles über alles, wo die Suizidrate natürlich mit drin ist.
Ja, okay.
Also sie gehören zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung. Da sie jetzt auch noch zu den Ländern gehören mit relativ wenigen Kindern, führt das dazu, dass sie also eine ganz alte Bevölkerung haben. Bemerkt man das?
Das bemerkt man auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, in Deutschland haben wir ja auch eine relativ überalternde Gesellschaft.
Aber nicht so wie in Japan.
Also nicht ganz so. Aber sagen wir so, weil mein Sohn da studiert, hat jetzt geht es langsam zu Ende, für ein halbes Jahr, sind wir ja über Korea geflogen. Und Seoul zum Beispiel ist eine echt junge Stadt. Und dann fiel es einem extrem auf, sozusagen aus Seoul kommend auf einmal in Japan zu sein. Da hast du wirklich gedacht, wo sind denn die jungen Leute auf einmal geblieben? Ich meine, die gibt es natürlich auch, ja. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man geht durch einen See nur aus Methusalem oder so. Aber ja, man trifft also wenig 20-Jährige im Verhältnis. Das schon. Aber warum sie nicht alle total dick sind, ich kann es nicht sagen. Ich kann dir sagen, was ich nicht erwartet habe, was aber auf mich einen tollen Eindruck gemacht hat und was mir, würde ich sagen, so eine Art, ja, Seelenfrieden gegeben hat, den ich hier vielleicht nicht kenne. Abgesehen davon, dass es natürlich Urlaub war. Ich habe vorher von der überbordenden Höflichkeit der Japaner gehört und habe gedacht, das wird mir furchtbar auf den Sack gehen. Ja, überall anstehen und verbeugen und hier und da und so. Und das Gegenteil war der Fall. Ich habe das wirklich total genossen. Obwohl mir natürlich klar ist, als jemand, der auch mal Soziologie studiert hat, dass das alles natürlich auch nicht echt ist, wenn die Leute sich fünfmal bei dir entschuldigen, dass du auch ein bisschen warten musstest auf deinen Bon oder auf deinen Kaffee oder was. Aber mir ist schon aufgefallen, also Robert Heinlein, Science-Fiction-Schriftsteller, hat mal gesagt, Höflichkeit ist wie so ein Schmiermittel in den Zahnrädern der Gesellschaft. Ja, das macht die Dinge eben weicher, dass alles nicht so hart aufeinander reibt und so. Und den Eindruck hatte ich ganz stark. Und ich bin auch selber innerhalb von, ich würde sagen, fast Stunden zu einem höflicheren Menschen geworden, der auf gar keinen Fall irgendwie drängeln würde, der sich immer in die Reihe einstellt, der sich fünfmal entschuldigt, wenn er irgendwas falsch gemacht hat und so weiter. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Alleine mal der Moment, ich weiß nicht, also ich habe keine Ahnung, wie es bei euch in Castrop-Rauxel ist, aber in Berlin ist es so, du bist jetzt in einem Supermarkt und es ist nur eine Kasse auf. Und alle maulen, weil es ist Feierabend, man will nach Hause und da stehen 8 oder 10 Leute in ihren Einkaufswagen. Dann macht die zweite Kasse auf. Und dieser Moment, wo jeder rennt, weil er da vorne stehen will und du selber so den Impuls hast, so, den mache ich platt, ja, der stand hinter mir, jetzt rennt der dahin und so weiter. Dieses Gladiatoren-Feeling, ja, was du bestimmt als Arzt und Medizinjournalist nie hast, aber ich mit meinem kleinen, primitiven Stammhirn irgendwie denke, den mache ich weg. So, das gibt es dort gar nicht. Das ist ganz klar, wer zuerst dran war, der geht dann darüber und so weiter und so fort. Und das verschafft einem ein gewisses Maß an Seelenfrieden. Und da gibt es viele kleine Details, die ähnlich sind.
Ja. Das muss für dich als Berliner ja eine ganz fremde Welt gewesen sein.
Ja, eine ganz fremde, ganz angenehme Welt. Aber jetzt kann ich dir sagen, was selbst für dich als Kastropper eine ganz andere Welt ist. Stell dir mal vor, ein großes Parkhaus mit einer Ausfahrt auf eine große befahrene Straße, ja, wo natürlich auch ein Bürgersteig ist an der Straße. Wie ist es bei uns? Als Autofahrer musst du halt gucken. So, wenn du zu weit nach vorne fährst oder so, dann wirst du angeschrien oder wenn du auf die Straße da fahren willst, angehupt. Als Fußgänger, wenn da einer rausgeschossen kommt mit seinem dicken Auto, weil er nicht guckt, musst du einen Satz zurückmachen. Kannst du fluchen, aber mehr kannst du nicht machen. So in Japan stehen, und das nicht an einem, sondern an jedem dieser Parkhäuser, steht links einer in Uniform und rechts einer in Uniform. Und beide haben weiße Handschuhe an. Und wenn es richtig brenzlig ist, haben sie auch noch so einen leuchtenden LED-Stab in Rot oder Blau oder so. Und dann entschuldigen sie sich bei dir, dass du bitte kurz warten musst. Es hätte ihnen sehr, sehr leid, weil jetzt würde ein Auto ausfahren. Und dann sorgen sie dafür, dass das Auto vernünftig rausfährt und dann entschuldigen sie sich noch einmal und sagen, bitte, jetzt dürfen sie weitergehen. So. Und das sorgt natürlich erstmal dafür, dass es alles total sicher ist. Und diese 20 Sekunden, die du da stehst, sind völlig aufgewogen dadurch, dass du nicht Angst haben musst, über einen Haufen gewarnt zu werden von irgendeinem Idioten, der nur mit seinem Handy beschäftigt ist. Ja, das ist normal. Was auch normal ist, und da bin ich auch gespannt, wie das bei dir wäre, hier in Berlin ist es so, wenn eine Baustelle an der Straße irgendwo gemacht wird, dann sucht man sich erstmal einen Zeitpunkt, wo möglichst viele Leute betroffen sind, um diese Baustelle aufzubauen. Also erstmal sperrt man schon ein paar Tage vorher ab, da ist noch nichts.
Das kenne ich.
Genau, und dann macht man das natürlich auch nicht in den Ferien, sondern irgendwie, wenn gerade die Ferien vorbei sind. Und dann wird einen Tag die Straße aufgemacht. Wenn da überhaupt dann mal Leute arbeiten in den kommenden Monaten und Jahren, ist der O-Ton ungefähr so. Und dann brüllt einer zurück und so, ja. Und in Japan ist es so, da ist ein Feiertag. Und an diesem Feiertag, abgesehen davon, dass an jedem Feiertag und Sonntag auch die Geschäfte immer auf sind, aber an diesem Feiertag wird auf einmal zack, zack, innerhalb von einer halben Stunde eine Baustelle aufgebaut, wo ein Teil der Straße erneuert wird. Und da arbeiten dann 6 oder 7 Leute absolut ruhig und konzentriert daran, diese Straße aufzumachen, zu teeren, wieder zuzumachen. Niemand brüllt. Ja? Wenn die Leute was miteinander absprechen wollen, dann haben die was vollkommen Verrücktes erfunden. Dann geht der eine zum anderen hin. Das ist verrückt. Weiß gar nicht, warum man in Deutschland noch nicht so weit ist. Wahrscheinlich technologische Schwierigkeiten. Und natürlich steht an einem und am anderen Ende der Baustelle, du ahnst es, ein Mensch mit weißen Handschuhen und so einem Leuchteding, um zu sagen, Achtung, Vorsicht, jetzt fährt gerade die Walze, bitte warten Sie ganz kurz. Tut mir sehr leid, dass Sie warten mussten. Die Walze ist jetzt vorbei. Jetzt können Sie vorbeigehen.
Darf ich eine ketzerische Frage stellen?
Na klar, immer.
Diese Leute mit den weißen Handschuhen, sind das Japaner oder sind das Billigkräfte aus dem Ausland?
Nein, die Billigkräfte aus dem Ausland, und es gibt ja immer bevorzugt fremde Länder, aus denen Leute kommen, also die Leute aus Nepal, das sind die, die tatsächlich als Reinigungskräfte und so als Hotelservicekräfte, die dann das Zimmer sauber machen und neue Bettwäsche aufziehen und so weiter und so fort. Da gibt es also einen großen Arbeitskräfteimport aus Nepal. Und also die Menschen aus Nepal, die sich dann verbessern wollen, machen dann ein nepalesisches Restaurant auf. Das gibt es tatsächlich öfter. Und lustigerweise, also es gibt 2 Arten fremde Küche, die dort relativ populär sind. Indische Küche und Küche aus Nepal. Und beides wird dort angepriesen als asiatisches Essen. So, als ob das japanische Essen nicht asiatisch wäre. Irre.
Ja, okay.
Du würdest ja nicht ein polnisches Restaurant in Deutschland als europäisch Essen bezeichnen, weil du ja auch wüsstest, deutsche Küche ist auch europäisch. Das scheint da aber anders im Kopf zu sein.
Aber das heißt, es gibt eben auch viele Arbeitskräfte aus Indien.
Nepal.
Nee, weil du gesagt hast, Nepal oder indisches Restaurant.
Na, indische Restaurants habe ich gesehen, aber ich war nicht in einem indischen Restaurant. Ich war allerdings einmal in einem Restaurant von Leuten aus Nepal und dann haben wir mit denen ein bisschen gesprochen. Du hast recht. Ich nehme an, dass auch einige Leute aus Indien kommen, natürlich. Ja.
Du warst in Tokio.
Ich war an vielen Orten. Ich war auch in Tokio.
Tokio ist ja eine der ganz großen Städte der Welt. Das und stimmt. Ganz eng besiedelt. Erträgt man das? Gut, du bist Berliner, aber du wohnst ja immerhin im Berliner Umland. Ist das anstrengend oder ist das schön?
Also, naja, also erstmal für mich selber sprechend. Ich habe kein Problem mit Menschenmassen. Erst recht nicht, wenn ich selber so in Urlaubsstimmung bin. Ich habe aber auch schon früher, als die CeBIT noch die größte Computermesse der Welt war, bin ich da als Reporter unterwegs gewesen, gemeinsam mit meinem Freund Sven Oswald, den du auch gut kennst. Und der hatte immer Kopfschmerzen von dem Trubel und ich fand das immer völlig in Ordnung. Also ich bin da sehr robust. Ja. Mhm. Ich bin selbst dann robust, wenn diese Rush-Hour in der U-Bahn ist und so viele Leute zusteigen, dass du wirklich denkst, jetzt kann aber keiner mehr rein. Und dann kommen aber noch 5 und dann steht man eben wirklich auf Tuchfühlung. Sardinenbüchse, aber eben vertikal. Für mich ist das kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich so ist, dass man wenn man das jeden Tag hat, schon auch ein Ruhebedürfnis hat. Ja? Und wie gesagt, also was ich nur gehört habe, ist, dass die Japaner ja unfassbar viel arbeiten. Das wäre nichts für mich. Die Menschenmassen, damit kann ich leben. Aber mit 10 bis 12 Stunden Arbeit am Tag in so einem Büro, das würde mich wahnsinnig machen.
Und zumal ja die Freizeit dann auch mit dem Büro verbracht wird. Zumindest nach dem, was man liest.
Habe ich gehört. Und ich habe auch gehört, dass man dann sehr viel vor allem trinken geht, was überhaupt nicht meins wäre. Und so, diese Welt, in die bin ich nicht eingetaucht. Ich war tatsächlich, einmal hatte ich einen beruflichen Termin. Sag mal so, ich habe vieles natürlich als Journalist mir angeguckt, aber ich hatte einmal so einen richtigen Termin bei der japanischen Weltraumagentur, bei der JAXA. Und das war ganz entspannt. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viele Stunden die, nachdem ich da war, noch da waren. Ich hatte allerdings dort in der Kantine den Kinderteller und der wird serviert auf einer Plastikform eines Space Shuttle. Das soll denen mal einer nachmachen. Das habe ich sehr genossen.
Warum hattest du einen Kinderteller?
Weil es in einem Space Shuttle serviert wird? Was für eine blöde Frage.
Ach so, Entschuldigung. Die Erwachsenen-Mahlzeiten wurden natürlich nicht in einem Space Shuttle serviert.
Nein, nein. Die Erwachsenen-Mahlzeiten wurden auf einem Teller serviert?
Nein. Ich nehme die Frage zurück. Das verstehe ich. Du hast es nicht so empfunden, aber man kann dann schon von Menschenmassen erdrückt werden in Tokio. Wird man auch von Automassen erdrückt oder ist der Verkehr so, wie er in Kairo ist und wo immer du bist, ist auch ein Auto?
Ich war noch nie in Kairo.
Überall sind Autos und überall wird gehupt.
Nee, also gehupt wird gar nicht. Dazu wären die Leute zu höflich. Mein Gefühl wäre, also was ich dir sagen kann, ist, da gibt es ja genug Dokumentationen oder auch Filme für öffentlicher Nahverkehr, also U-Bahnen, sind genauso extrem, wie man sich das vorstellt. Aber ich würde sagen so, die U-Bahnen sind so irre groß und vielfältig und genutzt wie so die Highways in den USA. Ja, also da ist es wirklich so, in der Rush-Hour hast du das Gefühl, da gehen jetzt gerade irgendwie 25.000 Leute an dir vorbei. Und wenn du nicht genau weißt, wo du hin willst, dann bist du auch ganz schön im Weg. Die Leute wären zu höflich, es dir zu sagen. Das ist wirklich irre. Und du hast auch diese Kreuzungen wie zum Beispiel hier Shibuya Crossing. In Japan kannst du ja an vielen Kreuzungen nicht nur in diese vier Richtungen gehen, sondern auch schräg rüber. Und das siehst du zum Beispiel auch sehr gut in Lost in Translation. Also wo dann Leute in aller Richtung, wo du denkst, es kann doch gar nicht wahr sein, dass das hier funktioniert und nicht irgendwie hinterher immer ein, zwei Leute, die gegeneinander gelaufen sind, auf der Straße liegen bleiben nach einer Überquerung. Nee, aber der Verkehr ist ruhig, was vielleicht auch daran liegen mag. Viele Straßen sind dann eben doch sehr klein. Also die Japaner haben deutlich kleinere Autos, als hier auf dem Markt sind. Viele Autos sehen so aus wie so ein Schuhkarton mit Motor eigentlich. Und ich habe auch interessante Lösungen gesehen, um zum Beispiel seinen winzigen Pickup-Truck, der würde bei mir wahrscheinlich ins Arbeitszimmer passen, so klein war der. Ja? Mhm. Und dann hat man einfach in einem Haus, an der Ecke von dem Haus, da war keine Garage, sondern so auf, ich würde sagen, 1,60 Höhe, war da eine Lücke im Haus, sodass man die Pritsche des Pickup-Trucks rückwärts in das Haus fahren konnte. Das heißt, die Fahrerkabine guckte raus an der Ecke, aber die Pritsche von dem Pickup-Truck, die war dann unter der Küche wahrscheinlich oder so von den Leuten, die da gewohnt haben, gesichert. Also das ist wirklich irre, wie erfindungsreich die sind. Aber ich will sagen, ich glaube, Autofahren macht an vielen Stellen dann auch keinen Spaß und du machst es eher nur, wenn du musst. Denn das öffentliche Nahverkehrsnetz ist so, wie man denkt. Es ist absolut pünktlich, es ist gut bezahlbar, die U-Bahn hält perfekt. Also du weißt vorher nicht nur, wo du einsteigen musst, um am Zielort besonders leicht wieder deinen Ausgang zu finden, sondern selbst dieser Waggon mit der Tür des Waggons hält genau da, wo es auf dem U-Bahnhof auf dem Boden angezeichnet wurde. Also wenn ich jetzt hier nochmal in die U-Bahn steige, dann habe ich das Gefühl, ich bin 1742 oder so. Das, was wir hier in Berlin haben, hat nichts mit zivilisierter, moderner Verkehrsführung zu tun.
Die U-Bahnen sind aber doch wahrscheinlich auch so gesichert, dass du nicht auf das Gleis kannst, wenn die U-Bahn nicht da ist, durch entsprechende Glaswände.
Natürlich gibt es überall eine Absperrung, wie in den meisten modernen, reichen Industrieländern übrigens. Nur eben bei uns nicht.
Angesichts der Tatsache, dass du ja eigentlich nur euphorischst erzählt hast, du hast aber natürlich nach diesen 14 Tagen Folgendes so richtig vermisst. Doppelpunkt? Fragezeichen?
Also meine Familie, die hier geblieben ist und so, ne? Das ist klar.
Dein Garten, deine Hauskatze? Ja, das glaube ich auch.
Richtig gutes Brot, was kein Weißbrot ist? Das auf jeden Fall.
Ist das so wie in allen Ländern außerhalb von Deutschland sonst auch? Du nimmst ein normales Brot, legst oben ein schweres Buch drauf und dann hat es die Konsistenz und Dicke einer normalen Brotscheibe bei uns.
Ja, also nicht so ganz. Ich habe ja von auch französischen Backwaren und so gesprochen. Also du kriegst halt zum Beispiel auch fantastische Croissants und Brioche und so weiter und so fort. Aber in der Tat, das klassische Brot ist ein Weißbrot. Weißbrot ist nicht ganz so quetschi wie in den USA. Aber du musst dir vorstellen, du hast so ein Brot vielleicht von, naja, sagen wir nur mal, es ist 22 Zentimeter lang, 21, 22 Zentimeter. Also wie, so wie die kurze Seite einer DIN A4-Seite. Ja, so. Und dann ist es so, du kannst es bekommen in, ich glaube, das kleinste sind 3 Scheiben geschnitten. Also da hast du Scheiben, die so dick sind, dass du sie benutzen kannst, um deinen Monitor zu erhöhen auf dem Schreibtisch oder so, bis hin zu etwas dicker als eine Weißbrotscheibe bei uns. Also ich glaube, 7 oder 8 ist das meiste. Mhm. Das wird aber gekauft. Also die Leute essen dann gerne auch so eine gigantisch dicke Scheibe, so wie man sie, weiß ich nicht, bei euch ist es wahrscheinlich noch nicht angekommen, aber hier ist es jetzt modern, diese japanischen Egg-Drop-Sandwiches oder so, wo man so ganz, ganz dicke Scheiben Brot hat und dazwischen Röhre und Speck würde dir auch sehr gut gefallen. Also das ist so der Standard da. Ich bin sicher, in Tokio würdest du auch irgendwo ein deutsches Brot kriegen, aber da habe ich mich jetzt nicht auf die Suche gemacht. Aber dass man eben so eine verschiedenen, auch vollkornigen Brote hat oder ein Zwiebelbrot oder so, ja, das ist was, okay. Habe ich aber nach 14 Tagen noch nicht vermisst, ehrlich gesagt.
Und jenseits des Kulinarischen, hast du was vermisst?
Ich kann dir sagen, nix. Also ich bin sehr sicher, wenn ich in Japan leben und arbeiten müsste, dass mir dann auch Dinge unangenehm auffallen würden, die ich nicht so möchte. Ich habe zum Beispiel ja eben mit jemandem gesprochen, die lebt als Engländerin sehr, sehr viele Jahre schon in Japan und die sagt, sie hat schon so viele Dinge im Berufsleben gemacht, wo sie im Nachhinein rausgefunden hat, da hat sie jemanden beleidigt und wo sie dann irgendwie ordentlich arbeiten musste, um das wieder gerade zu biegen. Ja. Mhm. Aber solche Sachen habe ich in der Tat nicht erlebt. Also insofern ist mein Fazit für mich persönlich erstmal ein durchweg positives. Das Dümmste war eigentlich, dass ich schnell wieder abreisen musste. Ich kann dir noch eine lustige Sache erzählen. Ich kann dir sagen, worunter die Japaner leiden. Abgesehen davon, dass sie ja auch unter dieser vielen Arbeit und dem Gefangensein in ihrer Kultur und so weiter offensichtlich leiden. Das hat ja auch dann mit der Suizidrate zu tun und so. Aber jetzt einfach, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Es gibt in den Convenience Stores, also so Eckläden, wo es alles gibt, wie 7-Eleven und da gibt es auch ganz viele andere dieser Marke. Und in den Apotheken gibt es ganz, ganz viele Mittel, die gegen 3 Dinge alle helfen sollen. Das eine ist, du hast zu viel gearbeitet. Das ist also eine der Hauptbeschwerden. Mir geht's nicht gut, mir raucht der Kopf sozusagen, ich habe zu viel gearbeitet. Das zweite ist, ich habe zu viel gesoffen. Das ist das zweite, so. Und das dritte ist, glaube ich, ich fühle mich angeschlagen oder ich habe mir den Magen verrenkt. Und für all das gibt es dubiose Medizin-Nahrungsergänzungsmittel, ja. Und was es auch gibt, ist, das finde ich irre, die Japaner haben offensichtlich den Eindruck, und der ist ja auch nicht ganz falsch, wenn man sich überanstrengt, geistig, dann hat man Hitze im Kopf. Und deswegen gibt es ganz viele Dinge, um den Kopf zu kühlen. Also es gibt Tinkturen, die dann Menthol enthalten, ja, extra stark, die deinen Kopf kühlen. Es gibt, so wie in den 50er-Jahre-Filmen, wo man so einen Eisbeutel auf dem Kopf hat, das gibt. Es gibt so Strips, die man sich auf die Stirn kleben kann, die einen kühlen sollen. Also das sind offensichtlich Mittel des alltäglichen Bedarfs für Japaner. Das heißt, wenn du dorthin ziehst, kannst du damit rechnen, dass du dich überarbeitest, dir manchmal den Magen verrenkst, deutlich zu viel säufst und Hitze im Kopf empfindest.
Unser Klischee oder mein billiges Klischee von Japan ist ja das von unfassbar disziplinierten Leuten von der Kindheit, also von der Wiege bis zur Bahre. Mhm. Das sieht man ja, also wenn man Filme über Schule in Japan sieht, das sieht man übrigens auch, wenn man hier in ein Konzert geht, so wie gestern in Dortmund. Du siehst unglaublich viele Asiaten auf der Bühne. Mhm. Es hat mehrere Gründe. Es hat auch den Grund, dass man hier eben umsonst Musik studieren kann. Das heißt, wenn du hier rüberkommst, sparst du Studiengebühren.
Kannst dir ein teureres Stradivari kaufen.
Ja, und die brauchst du auch, weil du ja in deiner Kindheit so unglaublich sehr diszipliniert warst. Mhm. Zu unterstellen, dass die einfach talentierter sind, ist wahrscheinlich Unsinn. Aber wenn du Talent hast, musst du Talent natürlich auch bilden. Also musst du dem Talent die Möglichkeit geben, sich herauszubilden. Und dieses Bild von über alle Altersgrenzen und alle Schichten hinweggehende Disziplin. Spürt man das irgendwie? Also deine überbordende Höflichkeit, die du beschreibst, kann ja ein Ausdruck desselben sein, muss es nicht unbedingt. Aber ich bemühe mich ja offensichtlich, Wasser in den Wein zu gießen, in den Wein deiner Euphorie.
Do it.
Also hat man den Eindruck einer Gesellschaft, die eben durch Selbstdisziplin geprägt und fast im täglichen Leben gehemmt ist oder so? Also spürt man da was? Sind die Leute diesbezüglich weniger spontan oder allzu kontrolliert oder was auch immer?
Also das würde man bestimmt spüren, wenn man die Chance hätte, sich mit ihnen entspannt zu unterhalten. Hat man aber nicht, weil die meisten nämlich überhaupt kein Englisch sprechen und Deutsch natürlich sowieso nicht. Und ich meine wirklich überhaupt keinen. Also verständigt habe ich mich dort bis auf eine Frau aus England, die natürlich sehr gut Englisch sprach. Ein Mann, der für eine Fluggesellschaft arbeitet und dort Sales macht, international, der perfekt Englisch sprach. Und einen Menschen, der in Japan in einer Kommunikationsabteilung ist, aber so schwierig Englisch sprach, dass ich nur die Hälfte verstanden habe. Bis auf diese Sachen sprachen alle nur Japanisch und ich bin mit Google-Übersetzer oder DeepL oder so klargekommen. Insofern kann ich dir das nicht sagen. Ich bin sicher, dass man das merken könnte. Ich habe natürlich viel darüber gelesen. Die haben ja auch kaum Urlaub und so weiter und so fort. Mit Sicherheit gibt's das, aber ich habe es eben nicht direkt erlebt.
Was ja wirklich ein Jammer ist. Also in ein solches Land zu reisen und nicht wirklich mit der Mehrheit der Menschen reden zu können, ist ja puh. Also wir brauchen dringend den Babelfisch, den wir uns ins Ohr stecken können und dann mit unserem Gegenüber in Echtzeit reden können.
Naja, was es natürlich gab, und das ist ja auch klar, mit Hilfe von diesen Übersetzungsprogrammen, Händen und Füßen und viel Gelächel, gab es natürlich tolle Begegnungen mit Leuten. Ja, aber die sind natürlich genauso, dass man da nicht merkt, wo es klemmt und wo es blöd ist, weil nämlich beide Seiten sich freuen, dass sie sich gefunden haben. Wie zum Beispiel meine Freundin und ich wollten in ein Restaurant und das war zu. Und nebenan war ein Laden, da stand Close dran, aber da waren erkennbar Leute drin. Draußen stand einer und rauchte und wir haben gesagt, sprechen Sie Englisch? Und wir würden gerne wissen, er sprach kein Wort Englisch, aber er ging dann trotzdem rein zu fragen und so. Und dann stellte sich raus, es war ein junges Pärchen, vielleicht Ehepaar, aber ein Paar auf jeden Fall. Die hatten gerade ihr erstes winziges Restaurant zusammen aufgemacht. Und die waren so nett und sympathisch. Und dann haben wir die Karte uns übersetzen lassen und es sah alles gut aus, aber so ganz perfekt sind die Übersetzungen eh nicht. Und dann haben wir gesagt, bringt uns, was ihr wollt. Ist uns egal. Und am Nebentisch, die hatten ja so seit 2 Tagen so ein Soft-Opening. Das heißt, da waren eigentlich nur so Freunde und Familie und so. Am Nebentisch saßen die Freunde und dann haben die uns genau das gebracht, was sie für ihre Freunde auch gekocht haben. Und das war unfassbar toll. Und also, ne, da haben wir eben über diese Übersetzungsprogramme auch rausgefunden, ach, ist ja super und wie lange habt ihr? Also das ganze Restaurant war so ein bisschen katzenmäßig. Also da hattest so ein Messerbänkchen mit Katzen und das Logo war eine Katze. Und dann haben wir Bilder von unseren Katzen gezeigt und dann waren die ganz happy und so. Und das ist auch dir als Fasler, wie mir auch, glaube ich, wenn man dann mal ohne dieses ganze Arsenal an Sprache zu haben, trotzdem so eine menschliche Begegnung hat, über Kulturen weg, das ist natürlich ein ganz besonders schönes Erlebnis.
Okay, also ich gebe auf mit dem Wasser in dem Wein. Die spannendste Begegnung über diese hinaus oder die anrührendste oder die netteste war welche? Letzte Frage.
Die spannendste Begegnung über diese hinaus war vielleicht nicht eine Begegnung, aber was mich noch sehr beeindruckt hat, es gibt, und alle, die nach Seoul fahren, können ja danach gucken, da gibt es ein Café, Unplugged heißt es. Das ist ein gemütliches Café mit zusammengewürfelten Möbeln, wo, wenn man die Treppe in den Keller runtergeht, eine kleine Bühne und ein Mini-Konzertsaal ist, wo ganz viel Indie-Bands spielen. Und das Besondere an diesem Lokal sind 2 Dinge. Erstens haben sie 2 Hunde. Einen kleinen, der auf dem Tresen hin und her läuft und einen großen Labrador, der die ganze Zeit von einem zum anderen im Lokal geht und sich streicheln lässt. Und ich als bekennender Kuschelhund-Fan finde das super. Das heißt, du gehst dahin, du hast automatisch dein emotionales Betreuungstier dabei. Und das andere ist, in einer Ecke stehen 6 oder 7 Western-Gitarren, die man sich einfach nehmen kann und obwohl dann auch in dem Laden Musik über Lautsprecher läuft, klimpern und spielen. Und das machen dann auch ganz viele Leute. Und zwar in verschiedenen Ecken spielen sie verschiedene Sachen. Und es kommen Leute hin, die ihre eigenen Gitarren mitbringen und ihr Zeug spielen. Und ganz manchmal, wenn dann 2, 3 Leute da sitzen und zusammen Gitarre spielen, stehen sie irgendwann auf und sagen, so, jetzt müssen wir losgehen, runter und geben ein Konzert, weil das nämlich die Band war, die sich vorher aufgewärmt hat. Das war also auch ein ganz toller Laden mit vielen tollen Begegnungen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.